Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Paulina. Paulina lässt ihre Follower auf Social Media sehr offen daran teilhaben, wie es sich anfühlt, wenn sich durch eine Krebserkrankung plötzlich der eigene Körper verändert und man sich selbst manchmal kaum wiedererkennt. Sie hatte bereits vor einigen Jahren Brustkrebs und ist inzwischen mitten in der Akuttherapie, weil sie an einem aggressiven Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Paulina. Paula sollte ich eigentlich zu dir sagen, ne?
Ja, das hatten wir eben geklärt, ne? Paulina oder Paula. Also du darfst Paula sagen.
Sehr gerne. Herzlich willkommen, liebe Paula.
Danke für die Einladung, vielen Dank.
Paula, lass uns gern mal starten, als du deine Brustkrebsdiagnose bekommen hast. Ich weiß, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber wie war denn dein Leben damals? Wie hat sich dein Leben angefühlt und warum bist du irgendwann zum Arzt gegangen?
Also viele erwarten ja, dass ich eine Alpaka-Farm in Andalusien gegründet habe und mich jetzt, ketogen, vegan, vegetarisch ernähre. Aber tatsächlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, war ich total in meiner Mitte. Ne? Also ich war schon damals einfach total im Chi. Aber das, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich so ein unaufgeregtes Leben einfach sehr schätze. Das war 2017. Ich war 30 Jahre alt. Ich war in einer Langzeit, oder bin es immer noch, inzwischen verheiratet, aber in einer Langzeitbeziehung. Ich hatte einen kleinen Sohn von 4 Jahren. Wir waren gerade so auf Haussuche. Ich hatte den Job gewechselt und war mega zufrieden. Also wirklich, man könnte sagen, es war eigentlich alles perfekt. Und zum Arzt gegangen, ich glaube, meine Geschichte begann wie die von ganz, ganz vielen brustkrebserkrankten Personen. Ich habe einen Knubbel gespürt und bin damit zum Arzt gegangen, weil der mich einfach auch am BH gestört hat. Wahrscheinlich wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich auch nicht zum Arzt gegangen. Und alles begann mit einer Fehldiagnose. Ich sei zu jung für Brustkrebs und ich solle mir keine Gedanken machen. Ich weiß gar nicht, ob das Intuition ist oder war. Ich war bei der Vertretungsärztin und mir war doch lieber, dass mein Arzt dann nochmal drüber schaut. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil das dauerte nicht lange und ich hatte eben die Brustkrebsdiagnose mit 30 Jahren.
Das ist tatsächlich ein Anfang, wenn man das Anfang nennen kann, den mir viele Frauen im Podcast erzählen. Sie haben irgendwas gespürt, sind zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, ach, Sie sind noch zu jung, es wird nichts sein. Aber die trotz allem irgendwie ja so ein Gefühl dafür hatten, dass sie es weiter abklären lassen müssen. Und das klingt ja bei dir auch so.
Ja.
Das heißt, du hattest also, bevor du diesen Knubbel an deiner Brust gespürt hast, nicht irgendwie das Gefühl, dass du jetzt in so einem stressigen Alltag steckst, weil es klingt eigentlich alles ganz entspannt.
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte gerade so einen Sportbuddy gefunden, sage ich jetzt, meine Freundin, mit der ich regelmäßig Sport gemacht habe. Auf Ernährung, sowohl mein Mann als auch ich kommen aus einem sehr ernährungsbewussten Haushalt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ne? Also letztendlich am Ende des Tages, wir leben ja alle in einer sehr risikoreichen Umgebung und wir haben sicher mal ein verkohltes Stück Toast gegessen oder ein Deo benutzt, was nicht hätte sein sollen. Aber am Ende des Tages hat es nichts geändert. Also ich hatte diesen Knubbel und der musste einfach abgeklärt werden. So, ne? Das war mir einfach wichtig. Also das ist auch das, was ich später auch vielen, vielen Frauen sage. Ne? Also es ist nichts, es ist keine Diagnose. Also wenn nichts ist, was ist es dann? Es ist ja haptisch tastbar. Ne? Und irgendwie war mir das wichtig zu dem Moment. Und eigentlich bin ich so ein Arzt-Schludrian, ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der regelmäßig und gerne in Wartezimmern sitzt. Und ich bin auch eher jemand, der sich lieber einen Honigtee macht, als zum Arzt zu laufen. Aber in dem Moment war es eben so, ne? Ich habe gesagt, okay, sie kann mir das nicht richtig beantworten. Ich muss da nochmal, ich brauche da Informationen. Wenn nichts ist, was ist es dann?
Hattest du denn vorher schon mal irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema Brustkrebs?
Nein, überhaupt nicht mit Krebs. Also gar nicht. Also in meiner Familie war niemand an Krebs erkrankt. Alle Großeltern sind alt und runzlig geworden. Das begann irgendwie tatsächlich mit meiner Diagnose, diese Odyssee.
Ja. Du warst dann also nochmal bei deinem Gynäkologen und der hat das dann weiter abklären lassen. Wie ging das weiter?
Also weiter ging es tatsächlich, dass er einen Doppler gemacht hat. Das kennt man vielleicht aus der Schwangerschaftsdiagnostik. Da werden Blutströme gemessen im Prinzip, also ganz salopp erklärt. Mhm. Und diese Ultraschalleinstellung hat er auf diesen Double gehalten und hat gesehen, der ist durchblutet. Damit konnte er nicht sehen, dass das Krebs ist, aber er konnte sehen, dass dieser Knubbel durchblutet ist. Und damit war es keine Zyste mehr. Mhm. Ja, also es war ein Tumor. Offen war jetzt, ist der gutartig oder bösartig?
Ja.
Und das wurde natürlich mit einer Biopsie dann bestätigt, dass es sich leider um einen bösartigen Knoten handelt. Und genau, dann bekam das Kind einen Namen, also ein triple-negativer Brustkrebs, also ohne Hormonrezeptoren. Und damit habe ich das volle Programm bekommen, ne? Also Chemotherapien. Meine Geschichte, wenn ich die erzähle, ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie nicht besonders inspirierend oder mutmachend ist. Aber vielleicht ist es deswegen genau wichtig, dass ich das erzähle, weil als ich damals im Austausch war, da war das immer noch mal so, wenn man über Krebs gesprochen hat öffentlich, also es war ja 2017, dann war das mehr so im Thema, fünf Finger sind eine Faust und wir gehen ja jetzt optimistisch ran. Und ich habe selber von mir gesagt, ich bin so eine Kampfsau, ich bin im Kampfsau-Modus und so. Ne? Also das war so wenig Raum für Schwäche. Ich würde das heute anders erzählen, weil tatsächlich, als meine Behandlung nicht anschlug, das ist leider passiert, also der Tumor hat sich vergrößert unter der Chemotherapie, habe ich so wahnsinnig viel recherchiert nach Leuten, die genau das erzählen. Aber ich habe nur Erfolgsstories gesehen. Ich habe nur Geschichten gesehen, wo Leute dann wirklich diese Alpaka-Farm hatten danach, die alles überstanden haben, die so, also dieses Mut machen, ohne Schwäche zu zeigen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
So dieses Überpositiv. Also wir müssen positiv sein, wir müssen das Krönchen richten, wir müssen dies, wir müssen das. Aber niemand hat erzählt, Mist, und meine Behandlung schlägt gar nicht an. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich denn mit Ängsten um? Und witzigerweise begegnet mir das heute ja auch noch. Also wenn ich heute auf Instagram erzähle, Mensch, meine Behandlung hat mich angeschlagen, dann bekomme ich hunderte Nachrichten, ja, Krönchen richten und wir gucken nach vorne. Das ist nicht die Art von Angst, die das beschreibt und das ist auch nicht das, was man hören will. Ne? Das ist erstmal wieder ein freier Fall. Da bist du taub für sowas. Ja. Und ja, tatsächlich, also ich switch nochmal zurück in 2017. Meine erste Behandlung schlug nicht an. Der Tumor wurde entfernt. Hat er sich tatsächlich vergrößert. Man hat mit einer anderen Chemo weitergemacht.
Ach Gott.
Die schlug auch nicht an. Da hatte ich ein Rezidiv. Und man stellte fest, ich bin chemoresistent. Und damit hatte ich richtig Angst. Ne? Weil 2017, es gab ja diese immuntherapeutischen Ansätze noch gar nicht. War ja das Fass der Möglichkeiten ja fast ausgeschöpft. Und man hat sich dann für eine Ablatio entschieden, also für eine Entfernung der Brust und hat keinen Aufbau gemacht, weil ich direkt in die Bestrahlung sollte, obwohl ich wieder eine Chemotherapie, also noch eine andere bekommen habe. Mhm. Nämlich die Tablettenchemo, das ist so eine Off-Drug-Chemotherapie. Und das kann gegeneinander toxisch wirken und das ist auch passiert, offen gesagt. Also ich bin froh, dass ich mich gegen diesen Aufbau, also in Anführungsstrichen, entschieden habe, weil ich hätte mich so nicht für eine Ablatio entschieden, weil die Bestrahlung und die Chemotherapie gegeneinander toxisch gewirkt haben und es zu extremen Reaktionen kam. Also Verbrennungen in meinem Fall. Und genau, so ist das dann weitergegangen. Würdest du mich fragen, würde ich mich heute dafür entscheiden? Ja, selbstverständlich, weil den Brustkrebs habe ich ja überstanden. Also das muss man ja in einem Übel ja auch nochmal sagen. Das habe ich tatsächlich geschafft. Und Frauen, die die Diagnose triple negativer Brustkrebs haben oder vielleicht sowas wie eine Non-PCR, also dass die Chemotherapie nicht alle Krebszellen beseitigen konnte, denen erzähle ich diese Geschichte, weil das wichtig ist, das zu erzählen.
Du hast die Chemotherapie bekommen, dir wurden die Brüste abgenommen und du hast die Bestrahlung bekommen. Und das hat dann aber gewirkt, also das hat dann dafür, okay.
Genau.
Ich habe das noch nie so deutlich gehört, dass man chemoresistent sein kann.
Weil das auch nicht üblich ist. Also ich irgendwie, weißt du, ich greife ja bei diesen seltenen Sachen irgendwie immer immer in diese Kiste rein. Ich habe das auch nicht gehört. Als ich davon öffentlich auf Instagram berichtet habe, haben ganz viele gesagt, das kann nicht sein, weil ich einen sehr hohen KI-Faktor hatte. Das sind diese Teilungsfaktoren. Und da Chemotherapien ja erstmal auf Zellen wirken, die sich schnell teilen, hat man mir vorhergesagt, bei mir wirkt die Chemobombe. Und als ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass das sich vergrößert, anstatt dass es kleiner wird, haben ganz viele Leute gesagt, nein, das kann ja gar nicht sein, das bläht sich ja nur auf. Das kann zu so einem Scheinprogress führen, aber das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Ich muss aber dazu sagen, natürlich ist es wieder ein seltener Fall, weil wenn wir da jetzt genau auf die Pathologie schauen, hat man einfach festgestellt, dass eine Metaplasie vorlag. Also ich habe keinen klassischen triple-negativen Brustkrebs, sondern einen metaplastischen triple-negativen Brustkrebs. Und diese Metaplasie im Prinzip ist ein Merkmal, das zum Teil Sarkome hat und zum Teil Karzinome. Und von Sarkomen weiß man, dass sie relativ schlecht auf Chemotherapie und Bestrahlung reagieren. Und das ist bei mir passiert. Also grundsätzlich sage ich mal, nein, es kann nicht sein. Wenn man sich die Pathologie nochmal anschaut, ja, die pathologischen Berichte und die Merkmale nochmal gegeneinander legt, dann ist das durchaus möglich.
Aber wurde denn nicht der Tumor dann nochmal untersucht, nachdem die den entfernt haben?
Doch, und da wurde diese Metaplasie ja festgestellt.
Ah, okay.
Aber man hatte ja nicht so viele Möglichkeiten damals. Also man hätte nichts anders machen können. Es gab keine anderen Leitlinien. Also in den Leitlinien war es überhaupt nicht drin damals. Man hatte keine anderen Medikamente, die man auspacken kann. Also die Trickkiste war ja generell beim triple-negativen Brustkrebs sehr, sehr beschränkt, sag ich jetzt mal.
Ja, ist Wahnsinn, oder? Wie sich das in den letzten 10 Jahren doch ja scheinbar krass entwickelt hat. Also ich weiß natürlich nicht, wie jetzt mit so einer Art von Tumor umgegangen werden würde. Ich bin selbst nicht erkrankt, aber ich finde, das ist zumindest mein Eindruck, dass sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat.
Total. Also das ist auch das, was mir irgendwie Hoffnung macht. Und ich bin ja immer noch in der Bubble, also auch in der Brustkrebs-Bubble. Da bin ich auch aktiv noch, weil es mich einfach am Ende des Tages so glücklich macht. Weißt du, ich kann natürlich Öffentlichkeitsarbeit betreiben, aber die Frauen erkranken ja trotzdem. Also ich kann ja gegen die Erkrankungen der Leute nichts tun. Aber was kann ich machen? Ich kann natürlich sensibilisieren und ich kann die Forschung im Auge behalten und einfach sagen, da passiert so viel. Da passiert auch jetzt gerade so viel, ne, was noch nicht in den Leitlinien ist, von dem wir später profitieren werden. Und das ist irgendwie was mir Zuversicht schenkt.
Ja, absolut. Wie war denn das für dich, als du mitten in der Therapie gesteckt hast? Hattest du ein Gefühl für deinen eigenen Körper? Ich meine, alles hat sich ja verändert. Dein Körper hat sich ja total verändert. Du warst 30 Jahre alt, das ist noch super jung. Wie hat sich das angefühlt? Oder warst du in dem Moment gar nicht so in der Lage, dich damit überhaupt auseinanderzusetzen, weil du nur funktioniert hast?
Ich muss dir ehrlich sagen, erstmal war es so, also es ist so komisch, ne, weil ich erzähle hier gerade, als wäre es ein Mittelalter gewesen, so 2017, so lange ist es gar nicht her. Aber es ist eben öffentlich anders damit umgegangen worden. Also es ist irgendwie so, ja, natürlich hat man mal eine Frau mit Glatze gesehen, von der man irgendwie vermutet hat, sie ist macht gerade eine Krebstherapie. Aber häufig war das eben auch so, diese kotzende Frau über der Kloschüssel, ne, in Film. Oder es war eben die selbstbewusste, überpositive Person. Und ich war so gar nichts von beiden. Also es ist nicht so, dass ich mit Glatze rausgegangen bin. Es ist aber auch nicht so, dass ich eine Perücke hatte. Also, ich habe immer gedacht, ich fühle mich schon verletzt und nackt irgendwie und verletzlich. ich brauchte so ein bisschen Escape manchmal auch, weißt du? Mhm. Weil ich sehr viel emotionale Kapazität damit oder emotionale Kapazität aufbrauchen musste, die Gefühlslage meines Gegenübers wieder auszugleichen, weißt du?
Ach, krass. Hm.
Also irgendwie auch so eine random Situation, ne? Also du gehst zum Bäcker und bestellst dir, weiß ich nicht, dein Brot wie immer, aber es passiert nicht wie immer. Mhm. Ja, also sie packt es nicht ein, sagt 3,80 Euro und wünscht mir einen schönen Tag, sondern sie guckt mich an, atmet kurz durch und sagt, und, wie ist es? Also es sind so zwischen den Zeilen diese Sachen. Mhm. Es ist gar nicht so eine offensive, aggressive, sondern so eine latente Sache, die mich dazu zwingt zu sagen, gut, alles ist gut.
Ja, so Mitleid, ne, von anderen.
Genau, ja, gar, aber nicht so ein offensichtliches, weißt
ja,
du?
Ja.
Und das passiert beim Bäcker, das passiert beim Elternabend, das passiert beim Sportfest. Und es ist schon schwierig gewesen. Ich habe mich aber, glaube ich, damit ganz gut arrangiert. Also das ist irgendwie so bis heute das Credo von mir und meiner Familie, also besonders auch von meinem Sohn. Wir machen das Beste draus. Mhm. Und das ist uns irgendwie gelungen. Ne? Also ich konnte dann natürlich viel experimentieren mit sämtlichen Kopfbedeckungen. Das war total okay. Dann kam der erste Flaum, vielleicht der erste Buzzcut. Dann ging es mal ohne. Natürlich habe ich zugenommen wie Hulle. Damit habe ich mich aber auch arrangiert, habe ich mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, wenn in meinem Kopf wieder Platz dafür ist, ja, dass ich mich über ein paar extra Kilos ärgern kann, dann wird es wieder besser. Also dann wird es wieder gut. Mhm. Und dann kam ja die Brustentfernung. Und das war für mich einfach eine Entscheidung fürs Leben und gegen eine Brust, die ich so nicht getroffen hätte. Also ich möchte gleich dazu sagen, ne, ich finde, eine Ablatio ist ein gleichwertiger Umgang wie ein Wiederaufbau.
Ja.
Also wenn das aus freien Stücken entschieden wird, ja, sollte das gleich behandelt werden. Das war bei mir nicht so. Ja, also das war bei mir im Prinzip so ein, ja, so eine radikale Entscheidung, wo du nicht zögerst. Aber es war schon etwas, mit dem ich lange, wo ich so reinwachsen musste. Mhm. Ich muss dazu sagen, weißt du, es ist nicht alles schlecht, wenn man keine Brust hat. Ne? Das wusste ich vorher nicht. Vielleicht hätte mir das mal einer sagen müssen. Ja, also wenn du dich dafür nicht entscheidest und nicht aufwachst und denkst, ja, ich gehe jetzt auch oben ohne an den Strand und ich bin voller Selbstbewusstsein. Das ist ja vielleicht in dem Moment gar nicht so, war bei mir zum Beispiel gar nicht so. Sondern ich wollte einfach wissen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich? Also zum Thema Versorgung. Mhm. Oder wie fühlt sich das eigentlich an? Und da muss ich sagen, also so schlecht finde ich das nicht. Als ich von der OP aufgewacht bin, hatte ich ja diesen Verband. Und da war erstmal nichts. Ich hatte vorhin eine große Brust, ne? Also 85H. Das ist ja kein, das ist ja nicht mal, das ist eine sehr große Brust. Ja. Und plötzlich war da nichts mehr. Und nach der OP habe ich einfach mit meiner flachen Hand mal auf meinen Brustkorb gefasst. Ja? Und ich habe festgestellt, mein Herz bummert. Und es fühlt sich so an, als hätte ich mein Herz direkt in der Hand. Weil das so nah an der Handfläche ist, weißt du? Mhm. Und selbst heute noch, also fast 10 Jahre später, mache ich das ganz oft und denke mir, boah, fühlt sich das schön an.
Oh, wie schön, dass du das erzählt hast.
Ja, also oder ja, weiß ich nicht. Also ich habe das ganz oft so, dass ich denke, das ist nicht alles schlecht an der Brustlosigkeit. Aber das Gefühl hatte ich nicht, als ich die Augen nach der OP aufgemacht habe. Mhm. Und ehrlicherweise hatte ich das Gefühl auch nicht, ja, sagen wir 1-2 Jahre noch nach der OP. Da muss man erstmal so ein bisschen reinfinden. Mhm. Aber so im Grunde denke ich das ganz oft.
Ja, naja, ich glaube, aber bei dir war es ja eben keine Entscheidung, die du für dich so getroffen hast. Also du konntest ja nicht auswählen zwischen den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, sondern es wurde dir ja mehr oder weniger auferlegt, ne? Du hattest ja nicht wirklich die Wahl. Mhm. Du hast eben gerade erzählt, dass die Frau beim Bäcker oder beim Elternabend, dass die auf dich so reagiert haben, dass du dachtest oder dass du das den Eindruck hattest, du müsstest die emotional so ein bisschen schützen vielleicht auch.
Ja, und mich ja auch, ne?
Und dich auch, natürlich. Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, wie die Leute mit Frauen oder Krebspatienten umgehen, bei denen man das von außen sehr deutlich sieht?
Also ich sag immer, ich wünsche mir so eine Selbstverständlichkeit darin. Ich wünsche mir keine Bewunderung und ich wünsche mir kein Mitleid. Ich wünsche mir so eine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht kennst du das ja auch aus der Fotografie, ja, dass Leute den Anblick von Brustlosigkeit oder von einer asymmetrischen Brust oder von vielleicht etwas Unperfekten wie Narben, ja, die sind das nicht gewohnt. Also viele sagen ja auch, die zum Beispiel Brandnarben haben oder Ja, ich möchte da gar nicht sagen, oder Unperfektes, ja, weil so sieht ein Körper nun mal aus. Also ein Körper, der Kinder geboren hat, der hängt vielleicht am Bauch. Jemand, der sich verbrannt hat, der hat vielleicht eine Brandnarbe, die ist vielleicht auch mal größer. Jemand, der Krebs hatte, der hat eine Brust. Also diese Selbstverständlichkeit mit Körpern, die wünsche ich mir wirklich auch im Sinne unserer Kinder so wahnsinnig herbei. Weil wenn etwas selbstverständlich ist, dann ist die Reaktion der anderen nicht mehr so bedürftig, emotional bedürftig, sage ich jetzt mal. Weißt du, wie ich meine? Also ich wünsche mir wirklich diesen Umgang. Also ich finde, wir sind sehr defizitär im Umgang. Also ich werde ganz oft gefragt, weißt du, ich habe ja auch keine Gebärmutter mehr, ne, ob ich mich noch weiblich fühle. Also wenn du mich anschaust, ich bin schon eine sehr deutlich weiblich gelesene Person. Ne? Ich frage mich dann immer, ich verstehe die Frage, weil ich habe sie mir selber jahrelang gestellt. Also wie viel Frau ist noch in mir, bis ich auf die Idee gekommen bin, mich zu fragen, weiblich ist überhaupt gar kein Attribut, was Emotionen angeht und auch nicht, was Optisches angeht. Ist es nun mal nicht. Wie fühlst du dich denn, wenn du dich nicht weiblich fühlst? Was ist denn unweiblich? Und dann motiviere ich die Frauen immer zu sagen, du darfst sagen, dass du dich nicht schön fühlst. Du darfst sagen, dass du dich verletzt fühlst. Du darfst sagen, dass dir der Anblick wehtut, wenn du dich morgens vor der Dusche im Spiegel siehst. Das darfst du alles sagen. Du musst nicht unweiblich benutzen, weil das einfach nicht stimmt. Das stimmt nicht. Das synchronisiert nicht mit dem, wie wir uns fühlen. Also ich meine, wir haben eine gynäkologische Erkrankung. Das ist die weiblichste Erkrankung, die es gibt, auch wenn es auch Männer gibt, die daran erkranken. Das ist ja erstmal so eine pink gebrandete Erkrankung. Und plötzlich habe ich keine Brüste mehr und soll nicht mehr weiblich sein. Von heute auf morgen. Ne? Also dann denke ich, was soll das? Wir müssen lernen, genauer darüber zu sprechen, wie wir uns fühlen, ohne so defizitär dabei zu sein.
Ja, absolut. Und ich finde, da tut sich aber einiges. Ich sehe das ja auch bei mir im Studio. Ne? Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Frauen zu fotografieren, die Narben am Körper haben, dass ich, und das ist wahrscheinlich auch, was die Gesellschaft so macht, dass ich dachte, oh, was ist, wenn ich das irgendwie, wenn ich das irgendwie zum Teil abstoßend finde. Aber als schon allein diesen Gedanken vorher zu haben, das war nie so. In all den Jahren, und ich habe sicherlich schon mittlerweile hunderte von Frauen fotografiert, das war nie was, dass ich dachte, sondern es ist einfach so. Es ist einfach so. Und ich finde, das muss man aber vielleicht auch mehr zeigen, damit es nicht mehr so was Seltenes ist und damit die Leute nicht mehr so drüber stolpern. Ne? Und deswegen.
Und weißt du, auch nicht so künstlich
inszeniert. Ja, absolut.
Weißt du, ich hatte ein Fotoshooting. Es ging aber um Wäsche. Ja, um Unterwäsche. Und da waren auch an Brustkrebs erkrankte Frauen und ich fand das Projekt ganz toll, weil da waren verschiedene Operationsmethoden vertreten. Also Frauen mit einer Ablatio, Frauen mit Silikonbrust, Frauen mit einer Brust, ne? Und ich fand es so ganz toll, weil es irgendwie so die Diversität der Erkrankung irgendwie auch gezeigt hat. Und ich weiß noch genau, wie unwohl ich mich bei diesem Shooting gefühlt habe, weil der Fotograf mir folgende Instruktion gegeben hat. Der hat gesagt, look proud. Da habe ich gesagt, hä? Ja, also bei mir war irgendwie nur die Option, ich soll stolz in die Kamera gucken, am besten so ein bisschen an der Kamera vorbeistarren, weißt du, mit erhobenen Kinn und so. So habe ich mich gar nicht gefühlt, ehrlich gesagt. Also eigentlich hatte ich mir gehofft, dass so ein Schutzraum, weißt du, wo wir an dieser Selbstverständlichkeit und an der Diversität der Erkrankung irgendwie arbeiten. Und tatsächlich ging es aber nur darum, uns als stolze Survivor zu inszenieren. Und das finde ich nicht gelungen.
Da bin ich total bei dir. Und das ist auch was ich im Studio absolut vermeide. Denn es geht ja darum, sich mit dem veränderten Aussehen wieder liebevoll anzuschauen. Also wie du ja schon sagtest, wenn man Schmerz empfindet, wenn man in den Spiegel schaut, ja, dann finde ich aber, dass Fotografie da ganz, ganz heilsam sein kann, weil man eben die Perspektive wechselt und diese Verletzlichkeit, die darf zu sehen sein.
Total. Also ich schätze ja deine Fotografie sehr und ich bin sehr kritisch mit Ablationsfotografie oder Narbenfotografie. Weil ich das eben so häufig sehe, ja, also diese inszenierte Form, die so wenig Raum für die emotionale Komponente. Deswegen, ich finde deine Art der Fotografie sehr, sehr sensibel. Würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt nur zuhört. genau, also diese Selbstverständlichkeit sich zu begegnen und den Raum zu lassen, zu sagen, ich kann es gerade nicht ertragen. Mhm. Das gibt es ja auch. Ja. Ne? Also es gibt ja Tage, die sind so und Tage, die sind so. Ne? Ich kann es gerade nicht ertragen und dann diesen Perspektivwechsel durchzuführen. Mhm. Es geht nicht darum, das zu verleugnen oder sich anders zu sehen, sondern tatsächlich diesen Raum zu geben und zu sagen, heute ist das vielleicht nicht so, aber morgen kann es nochmal anders sein. Ja. Also es kann sich auch verändern. Ja. Ne? Also das ist eben auch so, das ist ja nicht gesetzt. Ja. Das bleibt ja nicht so, ne? Wie man sich anschaut.
Absolut. Lass uns mal in deiner Geschichte weitergehen. Mhm. Du hattest dann also die Ablatio und du hast gesagt, du wurdest noch bestrahlt. Mhm. Das kam danach, ne?
Mhm. Also genau, direkt danach eigentlich.
Du hast vorhin gesagt, dass das so toxisch war, die Chemotherapie, die du noch genommen hast und die Bestrahlung, dass du starke Verbrennungen erlitten hast. Ich glaube, früher damals im Mittelalter, du weißt,
ja.
Da war das ja auch noch so, dass die Bestrahlung über einen ziemlich langen Zeitraum erfolgt ist. Mittlerweile habe ich jetzt schon häufiger wahrgenommen, ist die Dosierung anders und deswegen sind die Zeiträume kürzer oder können kürzer sein. Wie war das bei dir? Musstest du dann wirklich noch diese, keine Ahnung, 30 Mal, 30 Tage?
Ja, noch mehr.
Ach Gott.
Ja, also pass auf, es war, es gab schon diese Booster, 2 Wochen Bestrahlung, das gab es schon. Das muss man fairerweise sagen. Ne? Auch diese Low-Dose Sachen gab es schon und auch wenn man abladiert war oder einen Wiederaufbau hatte, das gar nicht bestrahlt wurde. Das passiert ja auch, ne? Weil wenn kein Brustgewebe da ist, wo soll was herkommen, ne? Also so Mittelalter war es jetzt nicht, aber du musst dir das so vorstellen, also einfach um so diese Dramatik der Sache noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Ich hatte unter laufender Chemotherapie ein Rezidiv und ich habe gespürt, wie es gewachsen ist. Und das Rezidiv hatte einen KI-Faktor von 100%, also jede Zelle in diesem Knoten hat sich geteilt und als sie es operiert haben, 2 Wochen später, hatte das Rezidiv 5 Zentimeter. Das ist ja kein kleiner Knoten. So, also es war sozusagen ein bisschen auch Holland in Not. Also es war wirklich sehr, sehr aggressiv, was da zurückgekommen ist. Und hat sich sehr, sehr, sehr schnell vergrößert. Und deswegen hat man gesagt, man muss erst abladieren. Und ich hatte ja nur noch die Bestrahlung im Prinzip und diese Tablettenchemo. Ne, die war gerade relativ neu und ja, man wusste schon um die Wirksamkeit, aber die prozentuale Wirksamkeit war nicht so hoch, als dass man sagen könnte, durch die Tablettenchemo sind ganze triple-negative Tumore verschwunden. Also das nicht, das war so ein Backup oder ist es ja heute immer noch. Also die Tablettenchemo wird ja heute auch noch angewendet. Also hat man gesagt, okay, erstes Mittel der Wahl ist ja jetzt die Bestrahlung und da... Und deswegen habe ich ja keinen Aufbau, wurde auf die relativ frische Narbe bestrahlt, in Höchstdosis, die einfach möglich war. Also dafür hat man sich damals einfach entschieden, weil was wäre die Alternative gewesen? Die gab es ja gar nicht. Und deswegen hatte ich natürlich diese, ich glaube es waren 35, lass mich jetzt lügen, es ist ja Gott sei Dank auch jetzt nochmal so ein Fragment meiner Erinnerung, also 35 in Höchstdosis plus diese Tablettenchemo dazu, was einfach dazu führte, dass ich massive Verbrennungen hatte. Ne? Also wirklich auf der Brust, auf dem Rücken, auf den inneren Organen. Also auch wenn man die versucht, irgendwie wegzuatmen. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr, sehr geschlaucht. Mhm. Körperlich auch.
Ja, das glaube ich. Das klingt auch sehr schmerzhaft, wie du es erzählst.
Ja, das also war wirklich, wirklich, wirklich richtig schmerzhaft. Und dauerte auch ewig, bis es verheilt. Mhm. Also zum einen diese Wundheilungsstörungen durch die Behandlungen, durch die Chemotherapie, durch das, was der Körper vorher ja auch mitgemacht hat. Das war schon echt long way to go. Plus so eine extrem ausgeprägte Fatigue. Ja, weil der Körper, du merkst es einfach, da sind alle Motoren an, auch wenn du ruhst. Ja, also der Körper, der ist einfach rund um die Uhr beschäftigt mit Bekämpfung der Erkrankung, mit der Erkrankung selbst, mit der Chemotherapie. Also da brennt es wie ein Ofen und du bist einfach wahnsinnig low energy. Mhm. Ich habe mir mein Leben wieder zurückgeholt, muss ich sagen. Also natürlich ist es nicht, aber ich habe jetzt eine andere Krebserkrankung, aber dazwischen liegen ja auch Jahre. Ja? Mhm. Ich konnte mich wieder regenerieren. Ne? Also ich habe wieder auf Konzerten getanzt und wir haben ein Haus gekauft in der Zwischenzeit, saniert und umgebaut. Mein Kind ist inzwischen fast 13. Wir gehen auf Konzerte zusammen, wir gehen ins Stadion. So. Also dazwischen liegt ja auch viel, viel Leben. Das muss man eben auch sagen.
Aber das ist auch total schön, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube, vielen Menschen, die gerade in so einer Akuttherapiezeit stecken, die wissen ja noch nicht, dass das Leben danach zurückkommt.
Ich glaube, die wissen es genau, weil sonst würden sie das nicht machen.
Okay.
Sie können sich nur nicht vorstellen.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also ich glaube, es ist irgendwie so, dass man davon ausgeht, dass es so ein Leben mit Kompromissen ist. Also das wird einem ja häufig auch unterstellt, ne? Also sowas wie, also das ist das, was ich sagte, ne? Wenn ich Leuten erzähle, dass ich keine Brust mehr habe, dann stellen die das in Frage. Also die stellen mir in Frage, dass ich mich wohlfühle, stellen in Frage, ob ich mich weiblich fühle. Und ich kann dir sagen, dass in diesen 8 Jahren, wo dazwischen wahnsinnig viel Leben ist, dass so viel passiert, von dem ich gar nicht dachte, dass es passieren kann. Ne? Also so viele Dinge, das kannst du dir nicht vorstellen, die einfach so wahnsinnig schön sind. Und in keinem von diesen schönen Sachen spielt die Brust irgendwie eine Rolle.
Ja.
Also es ist wirklich, man wächst da so rein. Und es verschwindet und es wird immer ein Teil von mir bleiben. Und es ist sicherlich eine traumatische Erfahrung. Ich will das überhaupt nicht bagatellisieren. Eine Krebserkrankung ist was ganz, ganz Schlimmes. Und wenn ich könnte, würde ich jede davon sofort löschen. Aber es ist eben auch sehr, sehr viel Leben dabei. Und durch diese Erfahrung vielleicht auch die Fähigkeit, schöne Dinge auch anders zu genießen.
Ja.
Also es ist irgendwie so, es passiert was Schönes und es ist 4-mal so schön wie vorher, weißt du?
Naja, und vielleicht sind auch mehr Dinge schön, die man sonst im Alltag gar nicht so gesehen hat, oder? So wahrgenommen hat.
Ja, oder mehr Chancen, die du packst, weil du einfach mutiger geworden bist. Weil du häufiger denkst, YOLO.
Ja.
Ne? Also, warum nicht? Warum nicht? Und das macht irgendwie so eine, viele sagen, die Unbeschwertheit kehrt gar nicht mehr zurück. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen, weil ich ganz oft diesen Gedanken hatte, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also, fahren wir heute an den Strand und tanzen da barfuß in der, im Sonnenuntergang. YOLO. Warum nicht? Und von diesen Momenten gibt es so wahnsinnig viele. Und ich würde gar nicht sagen, dass sie nicht unbeschwert waren. Also ich finde schon, dass die Unbeschwertheit zurückkommt. Man darf das nicht in den Kontext einer Arztpraxis setzen. Da sitze ich auch mit voller Büchs.
Ne? Ja.
Und die Tage davor zittert meine Hand auch. Und ich meine, ich bin ja die personifizierte Angstvorstellung. Ne? Also nun habe ich ja sogar eine zweite Erkrankung. Und trotzdem muss ich sagen, die Unbeschwertheit kommt zurück. Also sie kommt wirklich zurück und freut euch da drauf. So, das kann ich aber nur sagen. Also freut euch da drauf, weil sie ist einfach wieder da und nutzt das auch. Also lasst euch da nicht hemmen von alten Verhaltensmustern. Mhm. Ich kann nicht, ich muss das Kind noch abholen, ich muss noch Einkäufe machen. Nee, ich muss irgendwie die Wäsche noch aufhängen. YOLO. Also einfach auch wirklich treiben lassen davon. Mhm. Und dann verspreche ich auch wirklich, dass man sich auch wirklich wieder unbeschwert fühlen kann.
Und nachdem du dann mit der Akuttherapie durch warst, hast du ja gerade schon gesagt, also die Lebensfreude wieder da. Und du siehst ja dann oder du hast ja dann nach außen hin auch nicht mehr krank ausgesehen. Sind die Leute dann wieder in Anführungszeichen normal mit dir umgegangen?
Ach, das ist immer so, weißt du, das ist immer so, wo ich mir denke, nee, natürlich nicht. Aber wollte ich das? Wollte ich diesen Bonus krank? Also woher sollen die Leute denn wissen, dass ich noch so eingeschränkt bin, wenn ich es nirgendwo kommuniziert habe. Also ich wollte ja wieder zur Arbeit gehen. Ne? Ich wollte ja wieder, weiß ich nicht, Haushalt, Arbeit, Kind und Co. Wollte ich ja alles schaffen.
Ja.
Ne? Ich wollte ja meinem Mann den Rücken frei halten, wenn er, ich weiß nicht, bei der Arbeit war und Corona war und Homeschooling war. Und ich wollte das alles. Dass mir das, weißt du, das war irgendwie so. Das war eigentlich die schwerste Zeit, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil sie auch am längsten gedauert hat. Bei den Chemos konnte ich irgendwie noch ein bisschen runterzählen. Das war eine ganz andere Art. Das war eine Lebensbedrohung. Und der zweite Step danach war, das Leben auszugestalten, ohne das zuerst als selbstverständlich zu betrachten.
Hm.
Ja, also immer noch mit der Pistole auf der Brust oder mit dieser sehr nahen Angst. Es kann ja auch jederzeit vorbei sein. Und wo Zeit so eine völlig diffuse Komponente ist. Ja, weil am Anfang habe ich mich natürlich nicht getraut, den Urlaub fürs nächste Jahr zu buchen. Wer weiß, ob das nächste Jahr überhaupt noch da ist. Ich habe gerade eine Krebstherapie gemacht. Also diese Zeitkomponente ist so perfide irgendwie, wo man vorher so wie selbstverständlich damit gehaushaltet hat. In 3 Jahren erfüllen wir uns einen Traum, dann machen wir eine Fernreise. Diese 3 Jahre existieren ja in unserer Vorstellung, in unserem neuen Lebenskonzept überhaupt gar nicht. Auch nicht nach der Akuttherapie. Das baut sich erst schrittweise, wochenweise, monatsweise wieder auf. Dass ich sagen kann, nächsten Monat, das weiß ich nicht, die Taufe von dem Sohn meiner Nachbarin. Und da gehe ich auch hin. Ja, aber diese Selbstverständlichkeit, diesen Plan zu schaffen, ist ja am Anfang gar nicht da, weil Zeit einfach so diffus ist. Mhm. Und das war schwierig, weil zum einen wollte ich natürlich diese Krebs-Extra-Wurst nicht. Ich wollte ja Krebs aus meinem Alltag verbannen. Der sollte zu Hause am besten gar nicht stattfinden. Der sollte bei der Arbeit nicht stattfinden. Ich wollte ja dieses normale, piefige Leben von davor, wollte ich ja wieder haben. Ich wollte ja so dieses Bullabü, aus dem ich ja kam, aber ich konnte gar nicht. Also das muss man eben auch mal sagen. Das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl. Es fühlt sich ein bisschen an wie Scheitern, wobei du ja gar nichts dafür kannst. Aber du kannst dem Alltag, den du vermisst hast, gar nicht standhalten. Und das waren ganz, ganz unangenehme Sachen. Wie handle ich das? Dafür gibt es gar kein Buch. Also viele sagen, du musst Dinge akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Und soll ich dir mal was sagen? Der Meinung bin ich heute gar nicht mehr. Weil Akzeptanz bringt ja auch eine Art von Stillstand. Und Wut ist ja der schönste und kräftigste, das ist ja die kräftigste Energie, Dinge zu verändern. Und ich war so wütend. Ich war dann danach so wütend auf das Schicksal. Ich war so wütend darüber, was meiner Familie passiert ist. Ich war so wütend auf mich, weil ich keine Grenzen gesetzt habe, weil ich nicht für mich einstehen konnte, obwohl ich das eigentlich wollte. Aber dieses, ich brauche Hilfe oder ich kann das nicht, das kam mir so schwer über die Lippen. Mhm. Und da reinzuwachsen und einen Umgang zu finden, das ist, glaube ich, das hat ein ganzes Jahr gedauert. Und ich bin nur rausgekommen, indem ich mir so Dinge immer wieder gesagt habe. Also zum Beispiel das Wichtigste war, ich war so ein Multitasking-Mensch, ne? Irgendwie. Und ich habe immer gesagt, alles, was kein Ja ist, ist kein Nein. Und ich fühlte mich so unproduktiv, weißt du? Du willst ja auch niemandem absagen. Ich kann heute nicht, bin ich zu müde. Ich kann das bei der Arbeit nicht machen, das ist mir zu viel. Da fühlst du dich doch total schlecht am Ende des Tages. Ich kann die Einkäufe nicht machen, ich kann das alles nicht tragen, ich kann das nicht, ich kann dies nicht. Und das ist ja dieses Grenzen setzen, was einem so viele Leute empfehlen und akzeptieren, Dinge, die man nicht ändern kann. Und ich habe einfach versucht, das ist ja auch das, was du immer sagst, diesen Perspektivwechsel. Hm. Also alles, was kein Ja ist, ist automatisch ein Nein. Kein Vielleicht, kein Ich gucke, ich mache später, kein Jonglieren, kein Möglich machen, sondern das, was ich nicht machen kann, kann ich nicht machen. So. Und vor allen Dingen auch nicht Dinge parallel machen, weil dazu war ich kognitiv mit meinem Chemobrain ja auch gar nicht in der Lage. Machen wir uns nichts vor, ich habe die Hälfte vergessen. Ich stehe im Lidl und habe vergessen, was ich wollte. Mhm. Ne? Und das jeden Tag. Oder ich kriege eine Aufgabe bei der Arbeit und habe das einfach total vergessen, direkt nach dem Meeting. Ja, ja, mache ich, zack, bumm, weg. Mhm. Ne? Sondern Dinge nacheinander zu machen. Und ich habe festgestellt, ich bin gar nicht so, dass ich sage, ich schaffe so viele Dinge gar nicht mehr. Ich schaffe sie anders. Weil wenn ich sie nacheinander mache, bedeutet ja nicht, dass ich sie gar nicht schaffe, ich mache sie nur in einer Reihenfolge.
Ja.
Und zuerst waren es 2 Dinge, die ich nacheinander gemacht habe, aber es wurden auch schnell wieder 4 oder 5 oder 6. Mhm. Und irgendwann ist es mir auch wieder gelungen, Wege zu verbinden. Damit wurde ich ja auch wieder effizienter. Also auf dem Rückweg von der Arbeit bin ich noch beim Bäcker angehalten und habe ein Brot gekauft. So. Das war vorher anders. Und den Mut auch zu haben, Dinge zu delegieren. Also nicht zu sagen, ich schaffe es nicht, sondern das passt nicht in meinen Zeitplan. Da müssten wir jemanden finden, der das für uns macht.
Absolut. Ja? Hat auch irgendwie ein bisschen was mit Geduld zu tun, oder? Geduld für sich selbst.
Oh ja, und ja, das ist super schwer. Ja, und das ist super schwer. Das merke ich jetzt auch wieder. Also ich meine, es klingt jetzt auch so ein bisschen erhaben, ne? Also ich spreche ja jetzt retrospektiv von der Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe jetzt wieder dieselbe Falle. Das ist vollkommen klar. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was man irgendwie akzeptieren muss. Die Uhren schlagen anders. Die Geduld, das ist echt irgendwie so eine Frage. Genau. Also es anders als damals weiß ich aber, dass ich da wieder rauskomme.
Ja, genau. Ja. Du bist schon um Erfahrung reicher irgendwie, ne? Also.
Ja.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Naja, wobei die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich ein Vorteil ist, wenn man zum zweiten Mal so eine Zeit durchlebt und ja auch weiß, wie es sich anfühlt.
Du, das ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe versucht, als ich die Diagnose dieses Mal bekam, aus dem Erfahrungsschatz meiner Brustkrebserkrankung zu schöpfen.
Ja.
Und also das hat nicht lange gedauert, da bin ich damit total auf die Nase gefallen. Im Endeffekt ist es so, es sind zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen. Das ist einfach so. Also man kann aus gar keinem Erfahrungsschatz schöpfen, außer dass man weiß, wenn das überstanden ist, dann weiß ich, dass Dinge nicht in Stein gemeißelt sind.
Ja.
Ja, also dass auch Kinder heilen können, das war ja so meine große Achillesferse, der Umgang mit meinem Kind, dass Dinge sich wieder richten, dass man wieder selbst in Körpergefühle reinwachsen kann, dass man Perspektiven wechseln kann. Man kennt diesen Zeitfaktor, ja, also Zeit ist endlich, aber das Gefühl für Zeit nicht. Mhm. Ne? Das weiß ich, dass das passiert, das hat mir auch hier und da schon geholfen. Aber behandlungstechnisch völlig andere Nummer. Also ich habe jetzt Lymphdrüsenkrebs, ein Mantelzell-Lymphom. Hat keinen soliden Tumor wie im Brustkrebs, sondern zählt zu den Blutkrebsarten. Das ist eine völlig andere Erkrankung. Also wirklich ganz anders von den Chemotherapien, vom veränderten Körperbild, also das ist wirklich alles anders. Alles.
Lass uns mal gern genau da an der Stelle einsteigen. Also 8 Jahre lang ging es dir gut und dann hast du ja scheinbar bemerkt, dass irgendetwas ist, oder?
Ja, also genau, also so war es ja. Also ich habe natürlich jede Nachsorge in Anspruch genommen, die bei mir auch sehr engmaschig war, ne? Also aufgrund der Metaplasie und wegen dem Verlauf, den ich ja nun mal auch hatte. Und ich habe jede Nachsorge akribisch verfolgt. Und das macht man nicht, weil man gerne in Arztzimmern sitzt, sondern man geht ja zur Nachsorge aus Angst. Das tut jeder von uns. Und Angst ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, weil sie lässt uns ja zu Nachsorgen gehen und streng genommen lässt sie uns auch an der roten Ampel stehen bleiben. Hm. Ja? Oder uns abends die Zähne putzen, weil wir Angst haben, an Karies zu erkranken oder eine teure Krone zu bezahlen. Also es ist immer irgendwie so, wie man damit umgeht. Hm. Und es war aber kein Nachsorgeding, weißt du? Es war wieder so eine Sache, dass ich in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, boah, ich habe einen ganz schön dicken Hals. Also ich habe einfach einen sehr, sehr, sehr angeschwollenen Lymphknoten. Und nicht nur einen, als ich getastet habe, sondern mein ganzer Hals- und Schlüsselbeinbereich war voll. Und wieder war es so, dass ich versucht habe, einen Termin zu bekommen beim HNO-Arzt erstmal. Und der wurde mir, weiß ich nicht, in 6 oder 9 Monaten angeboten. Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich bin dann ins Brustzentrum gegangen, weil ich mir dachte, ja, die scheinen ja auch mal Lymphknoten. Ich lasse die mal draufschauen. Und da konnte ich recht zeitnah hingehen tatsächlich. Also da hatte ich wirklich auch Glück. Und saß dann abends in der Notaufnahme eigentlich. Also so war es dann, weil das Krankenhaus, in dem mein Brustzentrum ist, die haben keine HNO. Und ich musste dann ja in ein anderes Krankenhaus mit HNO in die Notaufnahme. Und dann begann 2 Wochen später eigentlich schon die Chemo.
Also du hattest da schon die Auswertung von dem Ultraschall mit dabei, als du dich da in die Notaufnahme gesetzt hast, oder nicht?
Ja, aber der sagt ja nicht aus, ob etwas bösartig ist oder nicht. Also der sagt einfach nur, da ist ein geschwollener Lymphknoten, der sehr verdächtig ist. Und ich hatte ja sonst keine Symptome, muss man ja fairerweise auch sagen. Also das erwarten ja viele, ne? Also nicht, doch, ich hatte schon, also jetzt rückblickend gesagt, dann würde ich sagen, doch, es gab schon Indizien, aber die waren so, weiß ich, hatte ein schwaches Immunsystem im Sinne von, ich war nicht häufig krank, aber ich bin so schwer aus Erkältungen rausgekommen wieder, weißt du? Also das hat ewig gedauert gefühlt. Während andere irgendwie so ihre November-Dezember-Sache in 2, 3 Tagen ausgestanden haben, war ich da teilweise wirklich irgendwie mit meiner Schniefnase ewig und 3 Tage beschäftigt, bis das weg war. Klar war ich dann irgendwie auch müde, aber ich hatte auch gerade wieder angefangen, meine Stunden bei der Arbeit ein bisschen zu erhöhen. Also im Sinne von ein bisschen mehr zu arbeiten. Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen aufstocken kann, einfach um an vergangene Leistung wieder anzuknüpfen. Ich wollte es mal ausprobieren. Mhm. Also kann ich das eigentlich noch so vollzeitnah arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ist man dann nach K.O. Also wer wäre das nicht? Es ne?
ja.
war dann auch noch im Sommer, ne, bei 30 Grad. Ne? Ich saß irgendwie lange im Büro. Da habe ich gesagt, ja, wer wäre denn nicht müde? Also es reicht irgendwie nicht aus, um zu sagen, Entschuldigung, ich habe da so ein ganz auffälliges Symptom. Bitte schauen Sie da mal gründlicher. Also es war alles irgendwie alltagserklärbar. Und tatsächlich erst dieser dicke Hals. Ne? Und ich war dann in der Notaufnahme und da wurde ein Termin vereinbart, dass es operiert werden muss. Sie nehmen da einen raus, weil sie können es mit Bildgebung. Also Bildgebung ist immer ein bisschen tückisch. Ne? Weil Bildgebung zeigt ja erstmal nur, da ist was, aber es sagt dir nicht aus, was ist denn da?
Mhm.
Ne? Also es gibt keine Bildgebung, die sagt, das ist jetzt wirklich toxisches Gewebe, das ist ein Triple-Negativer, ein Herz-2-Positiver, ein Triple-Positiver Tumor. Also es reicht nicht, um irgendwie Hoffnung oder irgendwo anzuknüpfen. Also dafür braucht man tatsächlich das Ergebnis des Pathologen,
ja.
um da irgendwie so eine Marschrichtung auch vorzugeben. Also wie sehen denn die kommenden Monate aus? Genau, also wurde sich darauf geeinigt, dass das operiert wird. Da wurde dann ein Lymphknoten entnommen. Und ja, bumm, also was soll ich da sagen? Das war ein Volltreffer. Ich hatte bis zuletzt irgendwie noch gehofft, oder wir hatten es alle gehofft. Also das Brustzentrum, meine Ärzte, mein Hausarzt, dass es vielleicht irgendwie sowas wie pfeiferisches Drüsenfieber ist, weil das ähnliche Symptome macht. Und war es aber nicht. Und dann, irrsinnigerweise, als ich die Diagnose hatte, begannen auch die Symptome, von denen man eher drauf schließen würde. Also dann veränderte sich meine Bildgebung, meine Milz schwoll an. Schwillte? Weiß ich jetzt gar
schwoll.
Nicht.
Schwoll? Ich würde schwoll sagen.
Ja, oder? Schwillte, schwoll. Vergrößerte sich. Ich hatte Schweißausbrüche, also Nachtschweiß. Also so extrem, dass man sich auch umziehen musste nachts. Also diese B-Symptome, ne, von denen man eher jetzt auf eine Blutkrebserkrankung schließen würde, die kamen erst, als ich die Diagnose schon hatte.
Und dann hast du ja gerade erzählt, hast du wirklich ganz, ganz zeitnah die Chemotherapie bekommen. Mhm. Hast du die vertragen? Also ich meine, du hast ja vorher erzählt, dass du so eine Chemoresistenz hast.
Ja, da hatte ich auch wahnsinnig viel Angst vor. Also die wurde mir aber auch gleich genommen, weil es sich um eine komplett andere Erkrankung handelt. Also das muss man einfach sagen. Ich hatte im Brustkrebs eine Metaplasie. Das ist nicht etwas, was ich in mir trage, sondern das ist ein Merkmal, den der Tumor damals hatte in der Brust. So, jetzt habe ich eine Art Blutkrebserkrankung. Da taucht eine Metaplasie gar nicht auf. Also das gibt es da gar nicht.
Okay.
Also ich hatte dann die Chemo bekommen. Also das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, weil ich konnte mich damals irgendwie so ein bisschen an Steps entlanghangeln. Aber ich kann mir, oh Gott, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zu erzählen. Aber ich habe dann einfach gedacht, okay, die Leitlinien sehen vor, 6 Chemotherapien, 3 ambulant, 3 stationär. Da habe ich gedacht, ja, gut. Also 6 Chemotherapien, das ist ja absehbar. Das ist ja beim Brustkrebs laut Leitlinie einfach deutlich mehr. Ne? Mhm. Da habe ich gedacht, ja gut, das hast du einmal geschafft, schaffst du jetzt noch ein zweites. Da drückst du jetzt die Pobacken zusammen und dann gehst du da 6-mal durch. Das wird schon, das ist absehbar. Da, guck mal, da hast du eine geschafft und dann ist es nur noch eine Handvoll. So, habe ich mir ausgerechnet, bis Februar bin ich durch. So. Und ja, diese Arroganz mit, das schaffe ich, die ist mir ganz schnell auf die Füße gefallen. Also in der Brustkrebserfahrung habe ich natürlich die Chemo auch nicht als easy peasy Weg. Das ist super hart. Ne? Mhm. Aber wenn man ein bisschen sich selbst austrickst, dann ist es gut zu überstehen. Denn egal wie schlecht es einem geht, ich wusste, in 5 bis 7 Tagen ist der Spuk vorbei und da beginnt so eine Regeneration. Also es geht viel ums Aushalten, weißt du? Also gerade so diese roten, diese EC-Chemos, oh, die sind auch echt nicht ohne, ne? Aber da wusste ich, wenn ich den 5. Tag geschafft habe, dann geht es ganz langsam bergauf.
Ja.
Auch wenn ich vorher so, boah, den Hänger vom Herrn hatte und Kreislauf und Magen, Darm und alles zusammen, ne? Also alle Nebenwirkungen, die es gibt. Ich wusste, nach 5 bis 7 Tagen wendet sich das Blatt und in der 2. oder 3. Woche kann ich wieder ein Eis essen gehen. Das war immer das, was mich so ein bisschen, ja, hat durchhalten lassen. Und so bin ich auch rangegangen. Ich habe gedacht, ach komm, dann machst du das 6-mal, 5 Tage davon sind Hölle, aber das schaffst du. Jeder Tag bringt dich dem Ziel ein bisschen näher. Und bin ich auch gut gelaunt dahingegangen, ne? Also, echt nicht so, dass ich da jetzt die Hosen voll hatte, sondern bin richtig zuversichtlich rangegangen. Und ich sag dir, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil erstmal habe ich die Chemo, also die hat mir richtig die Schuhe ausgezogen. Ich habe jetzt insgesamt 50 Kilo abgenommen.
Um Gottes Willen.
Also ich bin aber auch 1,80 Meter groß, ne? Muss ich auch dazu sagen. Ja. Also ich habe 50 Kilo abgenommen. Ich konnte nicht laufen lange, also ich fange jetzt erst mit dem Laufen wieder an.
Weil du zu schwach warst?
Ja, weil das eine Knochenmarkserkrankung ist.
Ja.
Also auch mein Knochenmark war ja sowieso durch die Vorchemos nicht mehr das Allerkräftigste. Und wenn die Erkrankung schon im Knochenmark ist, ne, dann schwächt das so extrem, dass ich nicht das Gefühl hatte, meine Muskulatur trägt mich, also sicherlich auch, aber dass meine Knochen mich nicht tragen. Also ich konnte gar nicht stehen. Dann diese schwere Milz, also ich habe eine sehr große Milz. Deine ist wahrscheinlich in etwa faustgroß, somit an der längsten Stelle vielleicht so 10 bis 11 Zentimeter. Meine ist 35 Zentimeter. Also es ist groß wie ein Kind, ja, also im Mutterleib. Also nicht ganz, aber eben auch sehr, sehr schwer und drückt andere Organe weg. Unter anderem auch die Lunge. Also ich trage jetzt zum Beispiel auch so ein Pleurakatheter auf Dauer angelegt, ne? Weil einfach die Flüssigkeit, also da bildet sich laufend Flüssigkeit und das lässt diesen Bauch noch größer werden. Also ich hatte auch das Gefühl, mein Beckenbogen trägt diese Masse da gar nicht mehr. Es ist einfach körperlich eine völlig andere Nummer gewesen. Also wie gesagt, ich konnte monatelang nicht laufen. Ich konnte nur mit Rollator oder Rollstuhl durch die Gegend gefahren werden von Familie und Freundinnen. Ich brauchte sehr, sehr viel Hilfe im Alltag. Ich konnte mir nicht mal ein Brot schmieren. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Pflegebedarf. Also das ist wirklich nochmal ein Next Level. Und das hatte ich unterschätzt. Und das tat mir sehr weh. Wirklich. Also emotional schon. Zu sehen, wie schnell der Körper abbaut. Zu sehen, wie abhängig man von anderen Leuten ist. Und das Schlimmste war, dass dieser Februar doch gar nicht mehr haltbar war, weil ich wieder nicht auf die Chemo reagiert habe. Das ist bei meiner Erkrankung nicht unüblich, weil ich bin schon im Palliativzustand diagnostiziert worden. Aber einfach die Frage, wie lange kann mein Körper das eigentlich noch? Mhm. Also diesen Akutzustand. Und die Toleranz nach unten ist einfach dünn. Also wenn ich jetzt schon mit super guten Reserven so schnell in so einen Zustand verfalle, was ist dann eine Woche? Ne? Also was bedeutet das, wenn die Krankheit weiter fortschreitet? Und das war einfach sehr bedrohlich, emotional nochmal ein ganz anderes Paket. Das ist schon nicht vergleichbar miteinander.
Wenn du auf die Chemotherapie wieder nicht reagiert hast, was wurde denn dann gemacht? Hast du eine andere Chemo bekommen oder was? Wie sieht die Therapie aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf die Chemotherapie habe ich nicht reagiert, beziehungsweise sehr, sehr schlecht. Also meine Blutbildung ist sehr, sehr schlecht. Also ich habe teilweise 3 Blutkonserven bekommen. Mein Blutbild konnte sich nicht mehr regenerieren. Und es gibt tatsächlich für meine Erkrankung eine neue Therapie. Das ist die KT-Zellentherapie. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist bei vielen Blutkrebsarten ja eine relativ neue Therapie, aber auch wird jetzt bei anderen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel getestet. Das bedeutet, dass dir T-Zellen entnommen werden. Die werden genetisch manipuliert. Die bekommen so einen Rezeptor, der nennt sich CAR. Der erkennt sozusagen Krebszellen und zerstört sie. Also die werden diese T-Zellen entnommen, um diesen CAR-Rezeptor ergänzt, dann bekommst du das in One Shot wieder, also nur in einer Gabe. Und dann beginnt dein Körper, diese Zellen anzunehmen und die Krebszellen von sich aus zu zerstören. So. Das ist eine sehr, sehr zukunftsträchtige Methode, auf die ich auch am Anfang spekuliert habe, als ich mich angefangen habe zu informieren. Aber es ist keine Erstlinientherapie. Jetzt, wo meine Chemotherapien nicht gewirkt haben, kam ich aber plötzlich dieser KT-Zellentherapie ein Stückchen näher. Aber mein Körper war gar nicht mehr in der Lage, diese Therapie durchzustehen. Weil das hört sich jetzt natürlich total easy peasy an, ne? Das ist ein One-Shot und so. Aber was das ja auch im Körper macht, ne? Dass dein Körper in der Lage ist, eine Krebserkrankung durch diese genetische Sache selbst zu zerstören, Das geht aufs Blutbild, das geht aufs Immunsystem, das geht auf alles. Da war mein Körper gar nicht in der Lage dazu, das zu bekommen. Also das ging gar nicht. Deswegen ging es erstmal darum, mich aufzupäppeln und tatsächlich die Krankheit trotzdem noch unter Kontrolle zu bekommen, weil ja auch meine Milz auf das ganze blutgebende System Einfluss hatte. Ich habe ja gar keine Konserven verwertet. Also meine Thrombozyten, die waren so, also ich hatte so eine schwere Anämie, die waren auch mit Konserven gar nicht wieder aufzubauen. Das ist so durch meinen Körper geflossen, wie so ein Kaffeefilter durch meine Milz. Und das galt es jetzt erstmal wieder zu kontrollieren. Und tatsächlich habe ich da einige nicht so schöne Erfahrungen gemacht, was so Ärztebetreuung und Co. angeht. Ich komme ja eigentlich aus Hamburg, bin dann per Noteinweisung in Kiel gelandet und da bin ich sehr zufrieden. Also es ist tatsächlich in Kiel gelungen, mit einer Antikörpertherapie, also mit einer, oh Gott, wie nennt man das? Also es sind nicht nur Antikörper, es sind auch BTK-Hämmer, also mit einer sehr aufeinander abgestimmten, ja fast individuellen Therapie in einem standardisierten Verfahren, die Krankheit zu kontrollieren. Es geht mir schon deutlich besser, ich mache sehr große Fortschritte, aber es ist eben so eine Überbrückungstherapie, bis meine Zellen wieder da sind und ich sie bekomme. Also die KT-Zellentherapie bekomme ich jetzt trotzdem, das ist eigentlich das große Ziel. Hm. Bis dahin gilt es, ich muss mich aufpäppeln und die Krankheit zu kontrollieren und zumindest Letzteres sieht im Moment ganz gut für mich aus.
Hm. Oh, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, selbstverständlich natürlich. Lass uns mal noch mal kurz bei dieser Therapie bleiben. Das ist aber nicht irgendwie mit radioaktivem Material, oder?
Nee, das ist wirklich das ist eine genetische Komponente. Also es geht wirklich darum, diese T-Zellen, um diesen Rezeptor zu ergänzen. Und das wird im Labor gemacht und dauert mehrere Wochen. Also die Zellen teilen sich dann, nehmen diesen Rezeptor an und kommen dann zu mir zurück als Killerzellen.
Okay, das heißt, die werden dir also entsprechend vorher entnommen.
Ja, genau.
Du wartest, in der Zeit befindest du dich jetzt gerade? Oder wo wohnen die?
Genau, in der Zeit befinde ich mich gerade. Und dann kommen die zurück und dann bekomme ich sie sozusagen zurück. Und dann, ich bin dann 3 Wochen im Krankenhaus, weil es natürlich auch zu heftigen Immunreaktionen oder zu neurologischen Reaktionen führen kann. Dann werde ich sehr engmaschig beobachtet im Krankenhaus. Mhm. Ich bekomme auch viele neurologische Tests. Also da wird meine Handschrift geprüft, auch nachts. Man muss dann so testen. Ich werde da genauer drüber berichten, wenn ich die Erfahrung auch habe.
Ja, spannend.
Aber so wurde es mir zumindest im Vorgespräch gesagt. Ne? Also werde ich gefragt, welcher Tag ist heute, welche Uhrzeit, um zu gucken, ob ich neurologische Ausfälle habe. Die Immunreaktion ist relativ zeitnah zu erwarten auch. Das sind dann so Fieber, Schüttelfrost, Geschichten. Es zeigt einfach darauf, dass das Immunsystem auch anspringt. Ne? Also es ist keine schlechte Reaktion. Es ist eine sehr wahrscheinliche Reaktion, die passieren wird. Die neurologische ist ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber doch so real, dass ich 8 Wochen nach der Gabe dieser KT-Zellentherapie kein Auto fahren darf. Ne? Und genau, also so easy peasy, wie sich das manchmal liest oder wie man davon hört, ist es nicht, weil man einfach denkt, okay, es ist eine Gabe. Es ist einfach eine völlig andere Herangehensweise an eine Krebserkrankung. Und witzigerweise haben wir davor schon im Brustkrebskontext darüber gesprochen. Also der Forschungsfortschritt ist meine Überlebenshoffnung.
Ja, absolut. Ich finde das so spannend, auf was für Ideen die Medizin kommt, sowas entwickeln zu können.
Total. Also die Ideen, die gibt es ja schon sehr lange. Mhm. Also wir lesen das ja manchmal oder hören das im Fernsehen. Ne? Also da ist eine Impfung gegen Krebs rausgekommen. Weiß ich nicht. Also diese immuntherapeutischen Ansätze, diese Ideen, die gab es schon länger. Ich finde jetzt so spannend, welche Resultate daraus kommen.
Ja.
Also dahinter stecken ja auch viele Gelder, viele Studien, viele Probanden, viele Geschichten. Das sind ja alles individuelle Geschichten. Ich bin ja auch eine davon. Mhm. Wie weit oder wie schnell eine Idee zu etwas wirksam wird für so viele Leute, die danach noch kommen. Da wird man richtig ehrfürchtig.
Total. Hast du Angst?
Immer mal wieder. Also es wäre einfach gelogen, wenn nicht. Das gehört zu einer Krebserkrankung dazu. Das sage ich auch immer. Man muss nicht so eine heftige Geschichte haben wie ich, um sagen zu dürfen, man hat Angst davor. Mhm. Also das erlebe ich bei ganz vielen Frauen, die sagen, ja, ich hatte Brustkrebs, aber ich hatte gar keine Chemotherapie, ich will ja gar nichts sagen. Doch, weil die Monster unter unseren Betten, die sind gleich. Mhm. Ja? Jemand, der vielleicht selbst eine Biopsie hat, die einen gutartigen Tumor hat, diese Momente bis zum Resultat, die sind total identisch. Werde ich meine Kinder aufwachsen sehen? Wie geht das weiter? Wie viel Krebs habe ich eigentlich? Also selbst wenn die Biopsie positiv auffällt, zeigt sie ja nur, dass der Knoten krebslastig ist. Aber sie sagt dir nie, wie viel Krebs ist denn in meinem Körper eigentlich drin ist. Also hat es gestreut oder nicht. Das ist ja irgendwie auch so perverse, redet ja auch irgendwie keiner drüber. Ne? Über diese Art von Angst. Also ich weiß, ich habe Krebs, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Also wo setze ich meine Hoffnung eigentlich an? Ja, ist es eigentlich, weiß ich nicht. Das ist jetzt so ein Kopfszenario, ne? Also weil auch eine metastasierte Erkrankung heute nicht mehr bedeutet das oder auch eine palliative Erkrankung nicht mehr bedeutet das, ist irgendwie das Ende, ne? Mhm. Aber es findet ja zumindest in unseren Gedanken statt, egal wie viel Erkrankung letztendlich dahinter steckt. Die Überschrift Krebs reicht schon, um an diesen Ängsten zu schütteln. Ja. Deswegen finde ich das so wichtig, dass du auch diesen Podcast machst, dass wir sagen können, so weit wie die Forschung geht, so weit arbeitet jeder auf Hochdruck daran, einen palliativen Zustand in eine chronische Erkrankung zu verwandeln. Das ist das große Ziel der Medizin. Mhm. Also ich bin zwar palliativ eingestuft und wenn die KT-Zellentherapie nicht funktioniert, dann muss ich so realistisch sein und sagen, dann wird sich sehr, sehr viel, sehr schnell verschlechtern. Das ist mir sehr bewusst. Das brauche ich auch. Also ich brauche das, viele brauchen das nicht, aber ich brauche diese Information. Aber wenn sie funktioniert, dann kann das in einen chronischen Zustand übergehen. Ja. Dann kann das sein, dass wir hier noch von 10, 15, 20 Jahren sprechen. Und das ist natürlich die Hoffnung, die einen da trägt. Deswegen machen wir das ja. Also genauso wie wir sagen, Angst treibt uns zur Nachsorge, deswegen machen wir das, ist es ja genauso, dass man sagen kann, die Hoffnung trägt mich dadurch. Ja. Ich würde es sonst nicht machen, weil das ist einfach ein Ritt, also auch für den Körper. Also ich sage, wie gesagt, nur 50 Kilo abgenommen, nicht laufen können und so. Ja. Also ich mache das nicht umsonst. Ich mache das natürlich, weil Hoffnung besteht, um den Zustand zu verändern.
Ja, klar. Also dann ist quasi die Hoffnung auch das, was dir die Kraft gibt, das zu durchstehen? Oder wo kommt die Kraft her?
Ja, das ist super schwer zu sagen. Ich bin hier noch nicht fertig.
Ja.
Also, das ist irgendwie schwer zu sagen. Also es ist natürlich auch so Familie, Freunde, aber auch die Sehnsucht nach meinem Leben, was ich so lieb habe. Also, ja, wie gesagt, ich bin schon wieder in Bullabü. Ich bin auch jetzt gerade in Bullabü, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ich habe nicht viel verändert, aber ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe einen super tollen Sohn, ich habe einen Mann, den ich wahnsinnig liebe. Wie gesagt, wir haben Haus gekauft und saniert. Ich brauche gar nicht dieses aufgeregte Megaleben. Ich bin einfach total happy mit einem Kaffee im Garten. Ja. Oder mir schmeckt halt der Wein aus dem Senfglas halt super gut. Ne? Also diese Einfachheit der Dinge. Es ist gar nicht so, dass ich sage, da ist noch was. Weißt du, eigentlich könnte man sagen, also das sage ich mir ganz oft, ne? Wenn jetzt Schluss wäre mit allem, dann wäre das schade. Also wirklich schade, weil ich einfach gerade auch so glücklich bin. Aber ich habe vielleicht mehr erfahren und mehr erlebt und mehr erfahren dürfen als manch einer mit 80 Jahren. So, aber ich möchte davon noch mehr. Also ich möchte davon mehr. Und vielleicht ist das ja das, was mir die Kraft gibt. Vielleicht ist es das einfach. Vielleicht ist es einfach unschön gesagt, aber ich kriege den Schlund mit Harmonie nicht voll. Das ist es vielleicht einfach. Also vielleicht, ich weiß nicht, viele Leute erwarten ja irgendwie, ich weiß nicht, was spirituell Bedeutungsschwangeres, aber kann ich an dieser Stelle nicht liefern. Also ich bin einfach glücklich, schon immer gewesen, tatsächlich, vor meiner Brustkrebserkrankung, komischerweise auch während und danach auch wenn es nicht immer so geradlinig war. Ich bin auch jetzt glücklich und ich möchte einfach länger glücklich sein. Und das ist vielleicht einfach wirklich, mehr kann ich an dieser Stelle gar nicht liefern dazu.
Ja, aber ich finde, das klingt irgendwie so nach Frieden.
Ja, also ich war schon immer so ein friedensliebender Mensch. Das ist nicht gewachsen mit der Krebserkrankung, sondern ich war schon immer zufrieden mit dem, was ich hatte. Und wenn ich mit etwas unzufrieden war, habe ich versucht, das zu verändern. Und da darf auch Wut im Spiel sein. Keine Frage. Oder da darf auch unzufrieden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Schneidersitz den ganzen Tag vor mich her summe und meditiere. Also das ist ja wirklich nicht so. Aber ich bin schon immer zufrieden gewesen.
Voll schön, wenn man das sagen kann, ja.
Ja, also weißt du, ich habe nicht besonders viel und ich habe auch nicht eine Fernreise gemacht oder so. Noch nie in meinem Leben habe ich das gemacht. Also ich war schon im Urlaub und ich bin auch schon geflogen. Aber ich habe noch nie eine Fernreise gemacht. Und klar würde ich das gerne machen, aber muss nicht. Also muss nicht auf Biegen und Brechen. Ich bin halt auch gerne zu Hause und schmeiß den Grill an. Ne? Also irgendwie so in der Einfachheit. Also früher hatte ich einen Schrebergarten, heute mache ich meine Tomaten. Mache ich auch nicht irgendwie seit Leute Sauerteig Brot backen, sondern tatsächlich irgendwie schon immer. Also ich bin da wirklich, viele sind überrascht, wie langweilig ich doch an anderer Stelle bin, also in Anführungsstrichen langweilig. Aber es ist irgendwie so die Zufriedenheit mit dem, was man hat. Und das würde ich jedem einfach empfehlen, diesen Blickwinkel, weil es viel Druck rausnimmt.
Absolut.
Gerade so in Instagram-Zeiten, ja, ne, wo jeder irgendwie so in Pinterest-Wohnungen wohnt oder alle Jahre lang eine Wand renoviert oder so. Weißt du, oder eine Wand streichen muss oder sein Geschirr wechseln muss oder so. Habe ich gar nicht. Also ich habe den Drang dazu, es ist irgendwie bei mir gar nicht ausgeprägt, wirklich gar nicht.
Also einfach mal loslassen.
Genau.
Ja, schön.
Und sich freuen, was man hat.
Ja. Ist ein total schöner Abschluss für unsere Podcast-Folge.
Ja, vielen Dank.
Oh, liebe Paula, ich danke dir von Herzen erstmal, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich finde auch, das, was du erzählt hast und wie du es erzählt hast, klingt so, als hättest du auch erkannt, worauf es im Leben ankommt. Also zumindest mich berührt das total. Ich finde das total schön und ich finde, wenn wir alle weniger nach außen, sondern mehr irgendwie im Inneren leben, dann könnten wir tendenziell, glaube ich, sehr glücklich sein.
Ich glaube auch, dass glücklich sein das Ziel ist oder der Sinn und das so lange wie möglich zu halten. Das ist, glaube ich, für mich zumindest der Sinn des Lebens.
Ja.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Also ich fand sehr schön.
Ja, ich auch. Vielen Dank. Wenn du, liebe Hörerin, das Gefühl hast, dass du nach deiner eigenen Erkrankung gerade wieder lernen musst, dich selbst anzuschauen, deinen Körper neu wahrzunehmen oder zurück in dein eigenes Gefühl zu finden, dann begleite ich Frauen auch fotografisch auf diesem Weg. Alle Informationen zu meinen Shootings findest du auf meiner Homepage. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Dir, liebe Paula, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Machen wir.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.